Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist der Benedikt Weibel. Sie kennen ihn natürlich als ehemaligen Chef von der SBB vor allem und sicher als zweites auch noch von der Euro 2008. Heute ist er 74 und Publizist, Buchautor, hat bereits 7 Bücher geschrieben. Herzlich willkommen, Benedikt Weibel.
Herr Benwald, grüße.
Ich erlaube mir, dass wir uns du sagen, weil wir kennen uns schon seit vielen Jahren, einfach zwischen Journalist und Persönlichkeit. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir?
No, 8 auf jeden Fall.
Ja. Wie kommst du so jetzt zu dieser Einschätzung?
Rein intuitiv. Ja. Nein, ich muss sagen, es geht mir gut. Es geht mir mental sehr gut. Es geht mir körperlich nicht so gut, weil ich eine Hüfte habe, die mir Schwierigkeiten macht. Aber das sagen wir immer, das ist nur mechanisch. Darum ist der Abzug von 10 nicht sehr gross.
Gut, super. Das freut mich für dich. Ich hoffe, dass es mit der Hüfte besser wird. Geistig bist du voll da und du hast nie aufgehört zu arbeiten. Warum?
Weil ich es eigentlich gar nie vorgesehen habe. Oder? Also es hat bei meinem Leben hat es so eine wirkliche Zäsur gegeben. Eigentlich das einzige Mal, wo wir wirklich überlegt haben, wie geht es weiter mit meiner Frau. Ich sehe noch heute, wie wir am Sonntag sind, an unserem Messzimmertisch gesessen und im Block und so ein bisschen Pro und Contra. Wie geht es weiter mit mir? Das war im 2005 gewesen. Ich bin dann schon 13,5 Jahre bin ich SBB-Chef gewesen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass es 2 Gründe gibt, warum ich bei der SBB aufhören will. Erstens, 14 Jahre, da habe ich mir einfach müssen sagen, das ist das Maximum für die Unternehmung und für mich selber auch. Ja. Und das zweite Argument war, dass mit 60, wenn ich aufhöre, dass ich noch einmal durchstarten kann. Keine Ahnung, was. Wir haben eine Firma nachher gegründet. Mhm. Und dann sind wir eingestiegen es ist alles nachher völlig anders geworden. Du hast ja schon erwähnt, Euro 08. Ja. Da komme ich plötzlich ein Telefon über vom Samuel Schmidt. Ob ich interessiert an die Euro 08
als Bundesrat
heute, das, ja. Altbundesrat, Sportminister dann. Ja. Und das ist natürlich etwas Grossartiges. Also in dem Sinn muss ich sagen, ist eigentlich, was ich jetzt erlebt habe, in diesen bald 15 Jahren, ich hätte mir es nie träumen. Und ich habe eigentlich nie
Du hast es nie träumen lassen, ja?
Nein, in dem Sinne nie. Vor allem, weil es ist so breit gewesen, es hat so viele verschiedene Sachen gemacht. Mhm.
Und dann hast du angefangen Bücher schreiben. Du hast Kolumnen geschrieben, 250 Kolumnen, aber du hast jetzt bereits 7. Buch geschrieben über Mobilität. Und das ist ein bisschen das Hauptthema von unserem Gespräch. Aber du hast auch noch andere Bücher geschrieben, eben unter anderem eins über Schaffen. Und das hat noch einen lustigen Titel. Warum arbeiten wir? Ja, das ist eigentlich keine Frage. Wir müssen ja leben von etwas.
Aber die Frage, übrigens, der Untertitel ist Sinn, Wert und Transformation der Arbeit. Oder? Ja. Und ich glaube, das Thema Arbeit ist natürlich eines der fundamentalsten Themen der Menschheit. Und der Anlass war, oder die Bücher übrigens, sind alles Themen, die ich seit Jahrzehnten mit auseinandergesetzt habe. Ja. Und jetzt profitiere ich davon, dass man wirklich in die Tiefe kann recherchieren, kann strukturieren.
Du hast eins über Leadership geschrieben, also über Führung.
So hat es angefangen, und so weiter. Ja. Und dann noch eins über das Jahr der Träume, über 1968.
Über die
grossartigen 60er Jahre, die ich erlebt habe. Ja. Und Arbeit ist so etwas Fundamentales. Und der Anlass war eigentlich, dass es Stimmen gegeben hat, die Arbeit will verschwinden, die Digitalisierung bringt das zum Schwinden, das Ende der Arbeit, noch und noch. Ja. Und bin dann wirklich tief hineingegangen und habe auch festgestellt, dass all die sich äußern über die Arbeit, die kommen auch aus dem gleichen Ecken. Also das ist Soziologie, Philosophie, Ökonomie vielleicht noch. Mhm. Aber ich glaube, die haben all zusammen, die sind nie wirklich selber im Prozess gewesen. Ja. Oder? Und die haben vielfach noch die Vorstellung, wir sind immer noch im tayloristischen und fordistischen System.
Was ist das?
Ja, der Taylor, die wissenschaftliche Betriebsführung, oder? Das ist der Mann mit der Stoppuhr und der Henry Ford mit dem Fließband. Ja. Und wir haben natürlich das längstens überwunden.
Du hast es von einer anderen Seite her angepackt, als Macher, als Manager, der einen extremen Einblick in die Arbeitswelt hat. Und die Hauptthese würde mich interessieren, und das ist das, was alle Leute Angst haben davon, dass wir nämlich eine riesige Arbeitslosigkeit werden haben, wegen der Automatisierung, wegen der Digitalisierung, weil alles von Robotern erledigt wird.
Die erste Frau, das war nicht irgendjemand, der die These vertreten hat, 1958 war Hannah Arendt. Ah, ja. Und gesagt, in Kürze wird der Roboter. Und ich bin überzeugt, auch aufgrund von wirklich, also ich habe es nicht nur als Mann mit Erfahrung, sondern auch mit extrem viel Recherche. Ich bin ganz in die Tiefe gegangen, bin schliesslich auch als Professor gewesen, der Uni 10 Jahre lang. Und meine These ist ganz klar aufgrund dem, nein, es wird, wir sind in einer Phase, und die ist natürlich typisch für unser Wirtschaftssystem, der Schöpfer ist eine Zerstörung. Altes wird durch Neues ersetzt. Mhm. Ich habe wunderbare Beispiele gefunden. Zum Beispiel, was passiert ist, als der Buchdruck aufgekommen ist. Oder? Da haben natürlich Tausende von Mönchen ihre Arbeit verloren. Aber aufgrund von dem hat es plötzlich, die Anzahl Bücher, die gedruckt worden sind, explodiert. Das war im 16. Jahrhundert. Ja. Und dann hat es plötzlich eine Industrie gegeben von Druckerpressen. Dann hat es eine Industrie gegeben, die transportiert hat, die gewartet hat. Und es ist eigentlich jedes Mal der gleiche Effekt, dass das Neue mehr Arbeitsplätze braucht. Ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung auch so ist. Eben kürzlich.
Und darf ich fragen, der Punkt ist einfach, dass es uns im Grunde noch immer besser geht und wir neue Jobs finden. Aber sogar immer mehr Freizeit haben. Weil eigentlich ist ja die Reduktion von der Arbeitszeit kontinuierlich gewesen. Ist das richtig?
Nein, die ist seit relativ langer Zeit nicht mehr gesunken. Also, mein letzter Akt bei der SBB war, dass ich eine GAV unterschrieben habe, Ende 06, im Dezember, wo die Arbeitszeit wieder auf 41 Stunden erhöht, von 39. Und okay. Das ist eigentlich ziemlich stagniert. Und,
ja, aber im historischen
Nein, natürlich
Zeitpunkt
im historischen
haben wir
Kontext.
Eigentlich permanent
enorm.
Wir haben ja den Vorteil, dass wir heute Kultur geniessen können, dass wir in der Bedürfnispyramide neue Sachen können leisten können, die früher noch
nicht möglich waren. Ja, das ist klar. Ich habe kürzlich ein Beispiel mal konstruiert. Ein Förster, der 1960 ist pensioniert wurde. Genau dann, wo der AV angefangen hat. Ja. Und der, der heute pensioniert wird, schafft etwa 30% weniger als der vorher. Weil auch die Ferien, alles hat natürlich zugenommen. Und dann kommt noch dazu, dass heute sein Beruf eingehend mechanisiert ist, was vorher nicht war. Also in dem Sinne hat es eine grosse Veränderung gegeben. Mhm. Aber die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Und kürzlich bin ich da, die Zeit, wo man noch hätte auftreten können, habe ich da eine Speech gehabt. Bei einer Versammlung von Leuten, von Firmen im Bereich digitale Sicherheit. Ich habe recherchiert, es gibt Hunderte von diesen Firmen. Oder? Mhm. Also das sagt eben gerade, wie eben völlig neue Business da aufkommen. Ja. Das ist die schöpferische Zerstörung und die gibt's also seit mindestens 500 Jahren.
Ich will, wie gesagt, als Hauptteil natürlich mit dir über das neue Buch und über deine Ansichten von Mobilität reden. Wir stehen ja im Stau ohne Ende und viele machen sich Sorgen, dass es irgendwann in einem Verkehrskollaps ändert. Aber ein bisschen zu deiner Person. Wir haben das erste Mal so ein langes Gespräch miteinander. Das hat mich immer interessiert. Du bist Mitglied von der Sozialdemokratischen Partei immer noch.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich bin halt ein Ableger gegen Konvertiten.
Es gibt ja auch Mario Feier zum Beispiel.
Ich bin da kein Konvertiten nicht aus. Nein.
Nicht? Okay. Und du bist ein Alt-68er eigentlich, kann man sagen.
Ja gut, das kann man sagen. Wobei, ich bin vor 50 Jahren, also das ist schon in den 70er Jahren, bin ich beigetreten. Und die 60er Jahre haben mich unglaublich geprägt. Ja. Und ich muss auch sagen, das ist auch eines von der Glück, das ich erlebt habe, dass ich in dieser Zeit jung war. Oder? Weil das ist in der Geschichte das sorgloseste Jahr, das je gegeben hat. Ja. Oder? Jahrzehnt, oder? Mhm. Und, natürlich bin ich dann voller Idealismus und Ideologie noch. Und das habe ich natürlich längstens abgestreift. Ich bin Mitglied, aber ich bin nie ein Politiker gewesen. Ich bin nie ein Ideolog gewesen. Ich bin schon lange ein absoluter Pragmatiker.
Genau, das spürt man auch. Und du bist im Grunde genommen ein Mann auch, natürlich von der Wirtschaft. Aber wenn du sagst, wir haben eine Zeit von der absoluten Sorglosigkeit erlebt. Und wenn man sieht, dass heute viele von dieser Generation in den Führungsjobs sind, also eigentlich ist die Generation an der Macht oder jetzt.
Nein, das ist schon vorbei.
Ja, gut, ist schon vorbei. Also,
ja, ich bin in diesem Jahrzehnt bin ich zwischen 14 und 24.
Ja.
Oder? Du hast ja gesagt, wie alt ich jetzt bin. Also,
Entschuldigung für das. Ich denke, bei einem Mann darf ich das machen.
Ja, nein, darf man das nicht machen. Aber die Zeit ist natürlich vorbei. Ja. Die Generation ist, wenn man so schön sagt, der Schalthebel von der Macht gewesen.
Ja. Ich weiß, etwas, was mich wundernimmt und wo ich glaube, auch der Zeitgeist ist, wir haben ja Gut, das sind nicht mehr die Alt-68er, die der Macht sind, aber wir haben zum Beispiel die Städte, wo fast alle Rot-Grün regiert sind. Wir haben die Sozialdemokratie, die eine riesige Erfolgsgeschichte ist, aber es gibt jetzt immer mehr kritische Stimmen, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die sagt, die erfüllen nicht mehr das, was sie eigentlich sollten. Also das Engagement eigentlich für die einfachen Leute, für die Arbeiter, hat Platz gemacht an einem Güppli-Sozialismus. Da hat es mich einfach wundergenommen, was du zu dem denkst.
Gut, ich finde die Klischeebildung ein bisschen problematisch. Oder? Weil das ist ein extrem differenziertes Feld. Klar ist natürlich, ich habe gestern zum Beispiel einen unglaublich interessanten Artikel in der NZZ gelesen über die Sozialdemokratie im ursozialdemokratischen Land Schweden, oder? Und dort ist die These, die Zeit von diesen Volksparteien so ist vorbei. Es ist natürlich auch die ursprüngliche Klientel, oder? Die Industriearbeiterschaft, all das ist ja verschwunden, oder? Und es gibt natürlich, gibt's, ja, das habe ich in diesem Buch auch sehr schön dargestellt, es gibt natürlich etwas, was noch, ja, was früher nicht geht, das Prekariat, oder, in der Arbeit, oder, wo auf der untersten Stufe ist, wo in der Regel so Subfirmen, wieder Subfirmen, oder, und die sind wahnsinnig schwer zu organisieren. Es geht ja immer auch um Gewerkschaft, oder? Aber Fakt ist, dass die Gewerkschaft natürlich unglaublich viel beigetragen hat zu dem, was heute ist, oder? Eben, wenn wir reden von der Arbeitszeit, wo vor noch nicht so langer Zeit 70 Stunden war, oder? Aber es ist schon klar, dass alle Volksparteien haben ja die gleichen Schwierigkeiten, oder? Also ich muss jetzt also ehrlich sagen, im Moment finde ich den Freisinn gerade noch ein bisschen mehr Probleme als die SP, oder?
Ja, das ist ja so. Ja, jetzt lösen sie es vielleicht mit dem...
Ja, schauen wir, was passiert.
Nein, letzte Frage zu der SP. Wenn jetzt eine Initiative kommt, wie 99% Initiative von der JUSO, wo einfach bei den Erfolgreichen und bei den Superreichen und eben wahrscheinlich auch bei einem Teil vom oberen Mittelstand, der Geld abschöpfen, dann ist das nicht ein bisschen überholt. Das ist
irgendwo auch populistisch, ist mir völlig klar.
Ja. Gut, also lassen wir das Thema mit der SP. Du bist noch dabei und du trittst nicht aus, das ist klar, aber es spielt in dem Sinne auch nicht so eine grosse Rolle in deinem aktuellen Dasein.
Nein.
Ja. Du hast unter dem, wenn man deine Bücher liest, hat es hinten natürlich Rezensionen und da gibt es Leute, die das auch promoten, zum Beispiel Adolf Oggi, der dein Chef war, der noch Verkehrsminister war und der hat ein grosses Lob geschrieben, ich weiss nicht mehr auf welchem Buch, aber er hat gesagt, der Weibel ist ein super Autor, ein super Manager gewesen. Wir haben immer hervorragend zusammengearbeitet. Das ist noch interessant. Das heisst, eure sehr unterschiedlichen politischen Ansichten haben keine grosse Rolle gespielt.
Ich habe immer vor der politischen Ansicht den Mensch gesehen. Oder?
Ja.
Immer. Mhm. Und wir haben natürlich eine absolute Gemeinsamkeit, der Dolf Oggi und ich. Oder? Und das ist, dass wir beide irgendwo Bergler sind, ob schon eher in den Bergen aufgewachsen bin und ich in Solothurn, wo aber halt nach 15 Minuten Velofahrt die schönste Kalfsfelsen hat, wo ich meine ganze Jugend mehr oder weniger verbracht habe. Also ich bin immer in den Bergen gewesen. Ich habe vor genau 50 Jahren, also im gleichen Jahr, als ich das beitreten bin, habe ich den Bergführerkurs gemacht.
Ja.
Und bin immer noch stolz, dass ich Bergführer bin. Also wir haben uns natürlich auf dieser persönlichen Ebene, haben wir uns immer sehr gut gefunden. Wir haben unsere Auseinandersetzungen gehabt. Es hat Sachen gegeben, wo ich fundamental anderer Meinung war. Und meine Loyalität.
Zum Beispiel
hat es einen Versuch gegeben, die SBB auseinanderzuhacken und die Infrastruktur wegzunehmen. Das ist für mich, ich habe wirklich das einzige Dogma, das ich je im Leben hatte. Und ich bin überzeugt, dass man einfach das System nicht auseinanderreissen kann. Weil sonst
die Infrastruktur, Gleisanlagen und alles.
Ja, und rausnehmen und nachher und ich kann es noch mehr sagen, weil ich bin auch immer noch im Bahngeschäft. Oder? Ich bin immer noch Präsident vom Aufsichtsrat der Westbahn in Österreich. Ja. Und habe jetzt auch die Sicht vom Wettbewerb gegen Monopolist. Und ich muss sagen, auch da, das ist übrigens die Grünen in Deutschland, weil sie jetzt wieder machen. Also das ist die dümmste Idee, die es gibt. Und dort habe ich natürlich ratzekalt dagegen gekämpft.
Aber schnell, die Grünen wollen quasi etwas machen, wo mehr Marktwirtschaft würde.
Das hat nicht mehr, nein.
Versprechen.
Das, ja, aber das ist so theoretisch. Die haben keine Ahnung vom System. Bahn ist es, man sagt ja nicht so unrecht, das Rad-Schienen-System, das ist immer gemeinsam entwickelt worden. Stahl auf Stahl, das ist auch etwas, was mich fasziniert, dass das, was über übrigens über Jahrtausende ist die Innovationsgeschichte ist unglaublich interessant. Oder? Es hat angefangen von der Spurführung bei den Römern. Oder?
Gut, aber kommt jetzt nicht zurück zu den Römern, sondern zum Adolf Ogi.
Ja,
also du hast ihn dann überzeugen können, dass das Quatsch ist.
Aber nur eins, oder? Wenn man das System auseinanderreißt und nachher zwei Systeme, jeder optimiert das, dann geht die Effizienz vom Gesamtsystem verloren. Mhm. Oder? Und wenn er das macht, ist meine Loyalität, muss ich sagen, meine oberste Loyalität hat immer der SBB gegolten. Oder?
Ja.
Und da bin ich nicht dagegen angekämpft, das ist völlig klar. Also wir haben unsere Auseinandersetzungen gehabt, aber nie auf der persönlichen Ebene. Und noch heute, wir schätzen uns enorm, abgesehen davon, dass wir seit jetzt bald 15 Jahre Büro haben, nebeneinander noch immer.
Händler?
Ja.
Ihr habt Büro nebeneinander?
Wir haben Büro nebeneinander.
Aber in einem privaten Bürogebäude?
Natürlich, ja klar, in einem privaten Bürogebäude. Wobei, ich bin ein bisschen mehr dort im Büro als er, aber er ist immer noch, wenn er nicht zu Kandersteg ist, ist er jede Woche mal einmal dort.
Okay. Du hast aber auch den Moritz Leuenberger erlebt, oder? Das
natürlich.
Das war auch in der gleichen Funktion dein Verkehrsminister gewesen.
Ja, genau. Ja, klar.
Hat es dir das so gut geeignet?
Das hat auch gut geeignet, ja. Natürlich, es hat immer Sachen gegeben, wenn ich meine, die verrückteste Idee, die ich je hatte, in meinem Managerleben war, als ich völlig verzweifelt war, nachdem wir im Jahr 95 fast eine halbe Milliarde Defizit hatten. Und ich sehe noch heute, wenn ich im Büro gesessen habe am Samstag und gemerkt habe, entweder bist du jetzt depressiv oder machst du etwas. Dann hatte ich die Idee, gehabt, jetzt sollen wir die Löhne kürzen.
Mhm.
Sie waren noch als Beamte, wir konnten es nicht mal selber machen. Und ich habe das Moritz Leuenberger gesehen, noch heute, im Vorzimmer vom Ständerat, haben das erklärt. Da habe ich gesagt, okay, gut, merci für die Information. Und später hat der eine gesagt, die haben ihn komplett überfahren. Und es war natürlich auch irgendwo der Wahnsinn gewesen. Aber am Schluss hat der Bundesrat das bewilligt, oder? Mhm. Und die Gewerkschaft wollte streiken, der hat eine Umfrage gemacht, das Quorum nicht erreicht. Einen einmaligen Joker habe ich dort gezogen.
Ja.
Aber zwei Jahre später hat das Parlament in beiden Kammern einstimmig eine gigantische Entschuldigung von der SBB verschlossen. Oder? Und ab dem 99 haben wir nachher eine viel, viel bessere Situation gehabt, als wenn ich überzeugt war. Übrigens, das hat mir dann natürlich noch einen Auftritt, der einzige Auftritt, den ich je kam, an einem SP-Kongress, ich bin sonst auch nie an diesen Kongressen gehabt, weil es einen Ausschlussantrag gegeben, oder?
Ja.
Und ich bin dort...
Sie haben dich wollen ausrühren.
Sie haben ausrühren. Ja. Und ich bin dort auf die Bühne und habe dort ein Plädoyer gesagt, das Einzige, was für mich zählt, ist, die SBB fit machen für die Zukunft. Oder?
Ja.
Und das hat nachher letztlich auch funktioniert.
Hochinteressant. Also ich sehe schon, wir müssen eigentlich eine Serie machen miteinander. Sagen wir mal, drei Monatsrhythmus machen wir ein Gespräch über all die verschiedenen Themen. Aber jetzt müssen wir über Mobilität reden. Du hast das Buch geschrieben, Wir Mobilitätsmenschen, Wege und Irrwege zu einem nachhaltigen Verkehr. Und also vielleicht die erste Frage ist eigentlich interessant. Du hast 6 Bücher über andere Themen geschrieben, aber das Buch, wo du die beste Kompetenz dazu hast, das hast du erst jetzt geschrieben. Warum?
Weil es mich irgendwie nicht gelustet hat. Oder? Ich muss ehrlich sagen, ich bin, also das erste Buch, was mich überhaupt dazu gebracht hat, ist, wenn wir Leiter von einem Verlag für Lehrmittel gesagt haben, mach doch über deine Vorlesung an der Uni Bern ein Buch. Oder? Dann habe ich ein Buch geschrieben. Mhm. Dann habe ich eins über Führung. Und nachher ist das irgendwie weitergegangen. Dann habe ich das Buch, das ich immer noch am meisten Freude habe, Simplicity, die Kunst, die Komplexität zu reduzieren.
Mhm. Also Simplicity.
Ich hatte immer neue Themen gehabt. Und das hat mir enorm gefallen und Mobilität, eben weil ich
es mein so kleines Thema war.
Und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt muss ich es machen. Oder? Und ja. ich habe natürlich etwa 30 Jahre lang als Sammler habe ich dort Artikel und Zeug zusammengetragen und Corona
hat der Zeit
gegeben. Dank hat mir nachher Zeit gegeben, wo ich da wirklich, und weil das ist eine sehr, sehr intensive Recherche gewesen.
Genau. Du machst die Bücher, indem du sehr, sehr tief ins Thema reinsteigst und nachher wie eine Gesamtschau machst. Und das macht es auch interessant, wenn ich jetzt quasi frage, in der heutigen Zeit, wo wir sehen, dass wir irgendwie den Verkehr nicht mehr richtig bewältigen können. Redest du von einer Verkehrswende? Vielleicht kannst du das mal erklären, was deine Vision ist für einen sogenannten nachhaltigen Verkehr?
Gut, also als erstes muss ich mal sagen, die Verkehrswende ist unabdingbar, wenn wir nur in den Ansatz die Klimaziele, wo wir uns recht verbindlich die Schweiz verpflichtet hat, oder? Im Pariser Klimaabkommen. Mhm. Oder? Weil ein relativ bescheidenes Ziel war ja ein Zwischenziel, dass man im Vergleich mit 1990 bis 2020 die CO2-Emissionen um 20% absenkt. Ja.
Und das Verkehr ist ein wesentlicher Teil.
Alle davon. Bereiche, also Industrie, Haushalt und so weiter, Agrar, alle haben reduziert. Mhm. Also insgesamt hat man um 14% nur, also man hat das Ziel nicht erreicht. Aber der einzige Bereich, der sogar noch gewachsen ist, ist der Verkehr. Also der Verkehr ist einfach der Schlüssel.
Der hat nicht können reduzieren.
Nein, der hat nicht können reduzieren.
Okay.
Also das ist der einzige Bereich und darum ist das unabdingbar. Und ich möchte jetzt noch etwas sagen, oder? Der Verkehrskollaps. Das ist eben auch schön. Oder? Der Verkehrskollaps. Ich habe drei Artikel in meinem persönlichen Archiv von den drei Leitmedien in Deutschland, vom Spiegel, vom Stern und von der Zeit. Mhm. Alle zum gleichen Thema, alle zur gleichen Zeit, 1990. Der Verkehrsinfarkt, oder?
Ja.
Und das ist jetzt so etwas, was ich muss sagen, der ist nie eingetreten, oder? Also, die Idee ist immer, dass irgendwie plötzlich alles nicht weitergeht, oder?
Aber die Staustunden zum Beispiel ja, in der Schweiz, die nehmen doch permanent zu.
Ja gut, aber ist das ein Problem?
Ja. Warum? Du bist natürlich ein Zug gefahren.
Nein, aber warum ist es?
Aber wenn du im Auto hockst, also, Entschuldigung, ja, also Benedikt, erstens kostet es wahnsinnig viel volkswirtschaftlich. Dass die Leute permanent
im Stau stehen. Bestreitig. Wenn jetzt die grössten Stau, also ich höre es jeden Morgen, oder? Am Gotthard, genau. 10 Kilometer, 12 Kilometer, sind das volkswirtschaftliche Kosten, wenn die Leute, die in die Ferien gehen, dort 2 Stunden warten? Ja, das sind doch nicht volkswirtschaftliche Kosten. Das ist schon eine völlige Fehlinterpretation.
Das ist der Privatverkehr. Ja, und was ist nein, mit den Lastwagen, die stehen?
Ja, mit der Last, das ist ein Thema. Habe ich in meinem Buch übrigens auch besprochen, wie man das kann lösen kann. Mhm. Das kann man lösen. Mhm. Aber Fakt ist, dass der Infarkt als oder einfach der Stillstand, der hat sich nie recht. Natürlich, übrigens, ich habe eine Headline von der NZZ kürzlich zitiert, staufreie Strassen ist eine Illusion. Natürlich. Ich habe eine staufreie Strasse gesehen, die ich mal in Portugal war, vor etwa 7-8 Jahren. Oder? Eine Autobahn, die leer war. Mhm. Aber klar, weil die grosse Wirtschaftskrise war nach dem 2008. Ja. Oder? Aber ich habe mich dann gefragt, warum hat es eigentlich den Infarkt nicht gegeben? Wegen der Selbststeuerung, oder? Weil die Leute natürlich selber wissen, wenn das so wahnsinnig wird. Darum sage ich jedem, der natürlich vor der Ostern durch den Gotthard geht, ja, der soll doch nicht erstaunt sein, oder?
Aber sagen wir mal so, interessanterweise gehst du mehr jetzt vom Klimaproblem aus und sagst, wir brauchen dort eine Verkehrswende, damit wir einen nachhaltigen Verkehr haben, der CO2-neutral ist. Und ich denke als erstes, wenn ich ein Buch über Verkehr lese, wie lösen wir die Probleme, die wir haben mit all diesen Staus? Es gibt keine Parkplätze mehr in der Stadt. Ich höre, dass die SBB auf gewissen Strecken unglaublich erfolgreich ist. Auf anderen sind die Züge leer. Das ist einfach ein anderer Zugang zum Thema.
Nein, du hast das Buch noch nicht können lesen, oder?
Ich habe es überflogen.
Ja, aber ich habe genau natürlich gesagt, es gibt zwei Probleme.
Ja.
Oder? Und das Zweite ist das, wir müssen einen akzeptablen Verkehrsfluss sichern, auch in Zukunft, wo Mobilität wird zu einem Punkt. Oder? Das habe ich. Und am Schluss ist dort die Blaupause für die Verkehrswende. Und ich glaube, es sind drei Sachen. Als erstes ist völlig unbestritten, dass der Verkehr, um den Fachausdruck zu brauchen, dekarbonisiert muss werden.
Ja.
Das heisst, weg von fossilen Treibstoffen. Punkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Ansatz, den ich habe, ist, klar der Meinung, wir müssen die bestehenden Infrastrukturen besser nutzen. Weil Fakt ist, oder?
Also, wir reden von Strassen.
Wir reden von der Strassen. Wir reden von über 70.000 Kilometer Strassen.
Ja.
Darum der Nationalstrasse. Und wir reden von 5.000 Kilometer Schienen. Fakt ist, dass wir dort bei beiden Bereichen, wir haben ausgeprägte Spitzen und wir haben eine durchschnittlich schlechte Auslastung.
Ja.
Ich habe mein Büro, neben dem Büro vom Delfoggi, direkt oberhalb in Gümligen, und ich sehe auf die A6 runter, oder? Ja. Wo von Thun auf Bern reinkommt. Mhm. Zwischen der Ausfahrt Muri und Ostring. Und ich sehe jederzeit, wie die Autobahn belastet ist. Jetzt, um halb elf, hat die vielleicht 30% Auslastung,
ja. Oder?
Also, wir müssen verstetigen und müssen Spitzen wegbringen. Und da stelle ich einfach fest, dass mit der Digitalisierung wir unglaubliche Möglichkeiten haben.
Unglaubliche, denkst du,
ja,
dass das
natürlich,
so viel
kann bringen? Ja, natürlich, weil das Auto entwickelt sich zu einem Computer auf 4 Rädern.
Ja.
Ist ganz klar, oder? Und es gibt so einen Begriff, schön, das ist eine ganze Industrie, Intelligent Transport System. So übrigens in Singapur, wo es die grösste Dichte von Leuten gibt, entwickelt worden.
Ja.
Oder also,
Singapur ist, glaube ich, ein Beispiel,
wo ein Laboratorium.
Ja,
natürlich, oder? Also, ist doch absolut möglich, wenn jetzt der Verkehr stark zunimmt, dass ein Intelligent Transport System diesen Fahrassistenten, die Auto werden da in Zukunft, ihnen gibt, was die optimale Geschwindigkeit ist, oder? Für den Durchfluss. Und dann haben wir natürlich Sensoren, die ermöglichen, dass man sehr viel dichter auffährt. Und damit kann man unglaublich die Kapazität steigern.
Darf ich gerade etwas provokativ sagen? Ja. Wäre das more intelligent, dann zum Beispiel der Plan, die ganze Stadt Winterthur einfach Tempo 30 einzuführen? Was ja sehr kontroverse Idee ist.
Okay, das ist ein anderes Thema. Ja. Oder? Die Stadt ist sowieso ein sehr spezielles Thema, oder? Da können wir nachher schon drüber reden. Aber grundsätzlich, oder? Ich kann mir sogar vorstellen, wenn es nicht drüber ausgeht, dass man halt, wenn ich will, auf der Autobahn, dass ich halt ein Slot muss verlangen und dann sagt mir das System, jetzt kannst du drauf, oder? Und dann fahre ich in diesem Slot gemütlich und im Abstand. Lastwagen, oder?
Darf ich noch schnell? Ja? Vielleicht nicht einmal mehr selber, oder?
Dann ja, also, wir sind sicher
auf der Autobahn. Du steigst einfach mit in das Transport,
so dass es gibt ja 5 Level, oder? Zum vollautomatischen, noch weit weg. Aber Level 3 mit Fahrgastassistent, wo der Fahrer dort ist, das ist in der Nähe, oder? Also Sensorik. Man redet davon, dass man mit grüner Energie Lastwagen im Platooning-Verfahren, oder? Mit der sogenannten elektronischen Deichsel, oder?
Sorry, was ist Platooning?
Das heisst, dass mehrere Lastenzüge eben elektronisch verbunden sind mit kürzestem Abstand. Da ist vorderste noch ein Fahrer drin. Ja. Die fahren, sagen wir jetzt, mit irgendeiner Wasserstoffvariante. Durch das, dass sie keinen Verbrennungsmotor mehr haben, ist eigentlich nur noch das Rollgeräusch. Ja, warum sollen die nicht zur Nacht fahren, wenn die Autobahn leer sind? Oder? Also, ich denke einfach, das ist der Ansatz. Und genau der gleiche Ansatz ist bei der Bahn auch, die Spitzen brechen. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel Homeoffice, also ist ja ein tägliches Thema und Homeoffice wird sicher eine hybride Form bleiben. Wenn man das jetzt intelligent macht, dass nicht alle am gleichen Tag Homeoffice, dann kann man das strecken. Ja, dann kann man auch mit, sicher auch mit.
Aber das ist natürlich leichter gesagt als gemacht, weil es gibt nur viele Leute, die müssen auf eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Arbeitsplatz.
Okay, aber ich stelle fest, dass jetzt ein grosser Teil immer im Homeoffice war. Ja, also natürlich, sie 50% können gar nicht Homeoffice machen, von denen rede ich nicht, oder? Ja. Aber die jetzt Homeoffice gemacht haben, man sagt ja 3-2, oder? 3 Tage Büro, 2. Ja. Also muss man das ein bisschen, dass also nicht alle gibt, zusammen die gleichen Tage oder
machen. Es gibt also sehr, sehr viel Optimierungspotenzial von diesem System, ohne dass man jetzt noch neue Strassen und neue Schienen baut. Das habe ich mal richtig verstanden. Darf ich noch schnell sagen, zum Beispiel eine A1, jetzt nochmal, oder, wo die grosse Kontroverse ist, soll man die auf 3 Spuren ausbauen oder nicht? Das wäre doch ein Minimum, wo man jetzt noch machen müsste, oder nicht? Auch nicht.
Ich zweifle daran. weil was wird passieren, es wird nach kurzer Zeit wieder das Gleiche sein. Oder? Und nachher kommt noch etwas dazu. Oder? Wenn das soll beschlossen werden, dass wir das auf 3 Spuren, was denkt ihr, wie lange geht das? Das geht mindestens 20 Jahre. Also ich kann dir sagen, die Probleme haben wir jetzt. Und darum müssen wir jetzt etwas machen. Und zwar mit dem Bestehenden. Oder? Also zum Beispiel Pannenstreifen und so weiter. Oder? Und das Thema jetzt.
Pannenstreifen.
Zum Beispiel auch brauchen. Einbauen, oder? Ich bin jetzt ein paar Mal auf der, ich bin immer wieder froh, wenn ich auf dieser Autobahn bin, gerade auf der A1. Oder? Ja. Und ich muss sagen, was ist jetzt das Problem? Warum haben wir das schon? Weil wir natürlich dauernd haben wir die 4 ganz enge Spuren, weil wir riesige Baustellen haben. Oder? Ja. Also das ist doch das fundamentale Problem. Ja. Nein, ich denke, man kann sehr, sehr viel machen. Und jetzt komme ich noch zum dritten Punkt. Ich habe gesagt, 2. Und der dritte Punkt ist, Verkehrsmittel dort einsetzen, wo sie wirklich ihre Stärken haben. Ja. Und das ist der absolute Punkt. Und darum ist natürlich ein Thema Stadt, oder? Dort hat einfach das Auto, ist dort einfach sackschwach, oder? Weil, wenn ich ein SUV habe mit 2 Tonnen und es ist eine Person drin, schon im Fahren eine enorme Fläche und dann zum Parkieren noch einmal, oder? Und da muss ich einfach sagen, also ich halte eine von den wichtigsten Innovationen im Verkehrsgeschehen ist eigenartigerweise erst seit nicht einmal 20 Jahren, das ist das E-Bike, oder? Ich habe heute Morgen von 17:30 Zug müssen, oder?
Ja, 17:30 am Morgen?
Ja, weil ich noch im Morgenjournal war, im Radio. Und ich bin mit dem E-Bike am Bahnhof gefahren, in 12 Minuten. Das E-Bike, wenn ich das brauche in Bern, es ist schneller als jedes andere Verkehrsmittel.
Oder? Aber das ist, wenn es einigermaßen schön Wetter ist, ist es okay. Wenn es jetzt schifft, willst du nicht unbedingt mit dem Velo fahren, dann bist du froh, wenn du in den Auto
sitzt. Ich bin Berggänger, oder? Und da gibt es einen wichtigen Spruch. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur eine schlechte Ausrüstung. Es gibt nur etwas, was im Velo wirklich absolut schlimm ist, das ist Glatteis. Und der Rest, okay. Ich habe immer einen Regenhut bei mir, bis über die Schuhe und so, das ist überhaupt kein Problem.
Also ich bin völlig einverstanden, dass es ein Unsinn ist, wenn eine Person in einem SUV oder auch sonst in einem Auto, wo vier oder fünf Leute Platz hätten, in die Stadt reinfahren, um zu pösteln zum Beispiel. Aber tun wir es ein bisschen differenzierter anschauen. Es gibt Städte, du nennst die, die sind hervorragend fürs Velo geeignet. Holland, das ist Flachkopenhagen in Zürich, ist es schon...
falsch.
So einfach, weil dann musst du Kopfendeckel am Milchbau kaufen und dann strampelst bis du durchgeschwitzt bist und dann kommst du durchgeschwitzt im Büro an.
Du, also, Reto, du bist noch nie auf einem E-Bike gesessen.
Ja gut, mit dem E-Bike
ich, nein, ich wäre doch nie, auch Bern, okay. Ich wäre doch nie mit dem Velo, aber jetzt, ich kann mit der Schale drauf, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Darum sage ich, das E-Bike hat den Vorteil, erstens, Topografie zuschaut und zweitens, ja. Erweitert es der Radio auf 10 Kilometer. Und jetzt kommt das Phänomen. 50% von den Autofahrten sind weniger lang als 10 Kilometer. Ja, ja. Meine, das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja. Oder? Und genau dort sind das als Punkt. Oder? Das sind eben das Verkehrsmittel, das für etwas geeignet ist. Da muss man, oder? Heute Morgen in dem Morgengespräch, ja, habe ich zum Beispiel gesagt, ich halte den Nachtverkehr, der jetzt hier riesig ökologisch und wirtschaftlich eigentlich unsinnig, weil es macht doch keinen Sinn, mit Zügen, die über 400 Tonnen schwer sind, knapp 300 Leute zu transportieren. Davon nur 120 in Liegeplätze, oder? Also, man muss
also die Frage... Nachtzüge,
oder? Mensch, auf ja. Die Züge. Mhm. Also, jedes Verkehrsmittel, übrigens auch, der Güterverkehr zum Teil in der Schweiz, auf der Bahn, der sogenannte Einzelwagenladungsverkehr, der halte ich auch für überholt. Auf der anderen Seite natürlich die grossen, also Transitverkehr, Ganzzugverkehr, der ist klar, das ist auch wichtig. Und dort haben wir ja auch ein wunderbares Beispiel. Wir haben noch 70% vom Transitverkehr haben wir durch unser Land auf der Bahn und Österreich hat 25%. Oder? Also da haben wir eine gute Politik.
Ich finde das ganz interessant, wenn man, so können wir am besten vorwärts in die Diskussion, wenn man mal schnell über die einzelnen Verkehrsmittel redet und wo die sinnvoll sind und wo nicht. Wo siehst du denn die Rolle vom Auto in Zukunft?
Also erstens ist ja typisch, dass man ja immer über den Personenverkehr redet. Oder der Güterverkehr spielt eine ganz große Rolle.
Über den Güterverkehr
und die ganze Versorgung basiert auf dem Auto. Ja. Einfach, dass es klar ist. Oder? Bis in die Städte rein und so weiter. Also das Auto ist unabdingbar. Und zweitens ist, wegen dem Auto haben wir heute zur Seite die Landschaft, oder? Das ist nur wegen dem Auto möglich gewesen, oder? Mhm. Der Prozess muss man auch sehen, oder? Die Leute haben ein Eigenheim wollen. Wo haben sie es gekauft? Dort, wo das Land billig ist, wo ist billig gewesen? Dort, wo es keine öffentliche Verkehr gab.
Kleines Aber. Dort, wo die S-Bahn herführt, hast du natürlich einen unglaublichen Immobilienboom.
Ja.
Bis ins Glanerland zum Beispiel, wenn wir vom Kanton Zürich reden, wie es plötzlich bequem worden ist, weiter weg zu wohnen von der Stadt.
Ja, richtig, oder? Es ist klar, oder? Dort, wo wir Korridore haben, aber das ganze zersiedelte Land, das wir haben, oder? Ja. Ist wegen dem Auto. Und darum ist dort das Auto unabdingbar, oder? Also, das Auto ist zwingend, oder? Also, und dort muss man, das ist die ganze Landstaatsgeschichte, oder? Und ich denke, dass in der Schweiz ist das noch ein bisschen anders, oder? Aber wenn ich Deutschland anschaue, ich bin jetzt viel durch Deutschland gefahren mit dem Velo einige Male. Ja. Und wenn man dort sieht, die riesen Siedlungen, die da ausserhalb von allem Verkehr stehen, oder? Wir haben wenigstens einen ganz hervorragenden öffentlichen Verkehr. Genau. Aber den haben wir nur, der ist nur bezahlbar, weil wir ein kleines Land sind, oder? Und nicht gross die Distanz. Also das Auto ist dort zwingend. Oder?
Und wird das Auto in 20, 30 Jahren grundsätzlich ein Elektromobil sein?
Das sicher, ja. Also das ist, glaube ich, sicher. Und das ja, kann man,
nein,
ja.
Das ist doch überhaupt
das nicht. Das ist sicher. Mal.
Nein, jetzt haben wir gerade wieder es hat eine Studie gegeben, glaube von der EMPA und noch mit anderen zusammen, die gesagt haben, das alleinige Setzen auf eine Technologie ist unsinnig. Ist auch nicht besonders intelligent, weil du musst dir viele Optionen offen behalten.
Ja, das stimmt.
Ist vielleicht eine
Option.
Vielleicht ist der Diesel auch noch eine Option, wenn man ihn optimieren kann.
Nein, der Diesel ist keine Option. Nein, und das stimmt die Aussage. Nur betrifft sie nicht den PW. Der betrifft natürlich alles, Bus und so weiter. Und das ist klar. Übrigens, wir können dann noch zum Fliegen gehen, oder? Also irgendwelche Wasserstoff, synthetisch, Einfuß und so weiter. Das ist klar. Dort ist das auch richtig, der Ansatz, oder? Mhm. Aber im PW, ist klar, und dort muss ich auch sagen, oder, warum ist die Luftfahrt hinten dran? Und warum ist die Automobilindustrie heute auf dem Stand. Das ist nur einem Mann zu verdanken, Elon Musk, oder? Weil der hat die ganze Industrie vor sich hergetrieben. Und wenn du siehst, dass sich die deutsche Automobilindustrie innerhalb von 2 Jahren sich die komplett verändert.
Ja, weil es einfach extrem
Volkswagen geht jetzt auch in Batterieproduktion. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen.
Aber hast du dich auch mit der Schattenseite von der Elektromobilität
befasst?
Weil es kommen ja jetzt immer mehr Fragezeichen. Du Kobalt hast ja eine Vorleistung.
Ja, klar.
Du hast, bis du eine Batterie gebaut hast, brauchst du seltene Rohstoffe. Nachher hast du dort einen CO2-Ausstoß. Und am Schluss gibt es ja die Rechnungen, wo du siehst, dass ein Tesla ist ein riesengroßes Auto. Das ist eigentlich ein bisschen, nicht klar. Unbedingt das Ideal vom Elektromobil. Aber dass der Tesla ungefähr 100.000 Kilometer, vielleicht sind es 50.000 Kilometer, fährt und dann ist er immer noch vergleichbar mit einem Dieselwagen.
Natürlich, nein, halt, das ist falsch. Aber ich habe mich wirklich intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und was, jetzt muss ich auch eins sagen, was mir optimistisch stimmt, ist die unglaubliche Dynamik, die jetzt in der Wirtschaft ist, in Forschung, Entwicklung. Das ist sagenhaft, oder? Mhm. Und das Ziel ist völlig klar. Also übrigens in der Batteriefertigung sind Fortschritte enorm. Und das Ziel ist eine 100% recycelbare Batterie. Da gibt es Firmen, die schon sehr hoch geratet sind, den Stockmarkt, die das machen. Mhm. Also da muss ich jetzt sagen, da funktioniert die Marktwirtschaft enorm. Und noch eins ist, ich sage nicht, Tesla ist ideal, das habe ich gar nicht gesehen, aber gesagt, dank dem Tesla, und Elon Musk, der hat die ganze Industrie so vortrieben. Und da gibt es ja genug andere, der Renault Zoe und so weiter, die natürlich ganz anders positioniert sind. Mhm. Aber im PW ist eigentlich das relativ klar. Im Lieferwagenbereich auch, oder? Ja. Aber es ist offen natürlich.
Also, solange es nicht allzu schwer wird.
Wenn es nicht schwer wird. Oder? Und dort
bei,
ist sehr viel offen.
Im Containertransport, bei der Schifffahrt oder bei den Flugzeugen.
Das ist klar. Auch Schifffahrt, oder? Schifffahrt macht das Schlimmste, die braucht Schwere, die brauchen nicht einmal Diesel, oder? Die brauchen nicht einmal Diesel, oder? Also, die Schifffahrt kommt dazu, oder? Aber das ist klar, der Dekarbonisierung können wir nicht vorbei. Und nachher ist ja klar, dass man das natürlich, eben, das Ganze muss bis zur Rezyklierung muss intelligent aufgebaut sein.
Und wir produzieren all den Strom, den das braucht. Wir werden sehr, sehr viel mehr Strom brauchen und versuchen eine Energiestrategie ohne Atomstrom.
Das ist richtig. Also, erstens stelle ich fest, ich sage das einfach nüchtern, dass Atomstrom und Kernenergie wieder ein Thema ist. Wobei auch klar ist, dass die grosse Technologie, die wir haben, die übrigens alle Deutschen, Finnland und England riesige Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu realisieren. Mhm. Also, und von den Kleinen und so, und Fusionen hat man seit 60, 70 Jahren. Oder? Also, eins ist sicher, für mich gibt es zwei Schlüsse in dieser ganzen Klimadebatte. Das eine ist die Energiestrategie und das andere ist die Mobilitätsstrategie. Und die Mobilitätsstrategie, wenn die Energiestrategie nicht pflückt, und es braucht grüne Energie, das ist klar, dann ist auch die Mobilitätsstrategie geht nicht auf. Oder? Das ist mir schon klar. Ich habe mich jetzt auf Mobilität konzentriert, aber das ist eine Vorgabe. Das ist eindeutig.
Du, also so wie ich es gesehen habe im Buch, redest du nur kurz über Atomenergie, ohne dass du dich irgendwie positionierst oder Schlussfolgerungen ziehst. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die jetzt relativ intensiv geführt werden muss.
Ich glaube, für Technologie offen bin ich immer gewesen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer absolut pragmatisch gewesen. Ja. Ich bin nie ein Kernkraftgegner gewesen. Fukushima hat bei mir einiges geändert, oder? Und zwar, weil ich Japan gut kenne, oder?
Ja.
Ich bin ja dort gewesen, das sind die perfektesten Bahnbetreiber, oder? Es ist unglaublich.
Genau.
Die sind
so etwas von perfekt,
oder?
Ja.
Und dass das denen passiert, oder? Ja. Dass das in Tschernobyl, oder? Ja klar, Ukraine und so weiter. Aber Japan,
oder? Wobei, wenn man schon darüber redet, dann muss man einmal festhalten, dass es im Grunde genommen nicht ein Versagen war von der Kerntechnologie, sondern von den Menschen und von dem, wo sie das hergestellt haben, das AKW.
Ja,
das ist
aber
noch
nicht nur, sie haben natürlich auch aus naheliegenden Gründen, zum Beispiel, sie haben ja schon Erdbeben gehabt auf der Skala über 9, aber die Mauer nicht so hoch,
weil
wenn sie so hoch gebaut hätten, wäre das Eingeständnis, das gefährlich ist und. Aber klar, der Mensch spielt natürlich immer, also der Human Error Factor ist einfach etwas, was es immer gibt, oder? Genau. Das ist klar. Oder? Und die haben mir einfach gesagt, klar, in China kann ich natürlich jederzeit ein grosses AKW aufbauen, irgendwo in der Pampa aussen. Aber bei uns in Mitteleuropa, wenn etwas passiert, also das hat meine Meinung geändert, aber jetzt bin ich wieder, also ich finde, man muss pragmatisch sein, auch in der Laufzeit natürlich von den Bestehenden, weil da bin ich Natürlich, Energie ist, und ich bin da halt da gewisse Grundskepsis.
Reden wir noch vielleicht über den Güterverkehr, weil es ein visionäres Projekt gibt, das jetzt wieder vorantrieben werden soll, nämlich, dass man einen wesentlichen Teil von der Hauptstrecke unter den Boden tut, das sogenannte Cargo Souterrain, also eigentlich eine U-Bahn für den Gütertransport. Ist das realistisch?
Ich zitiere eigentlich hier am liebsten den Nils Planzer, wo ich froh war, dass er eine grosse Lastwagen-Kamionfirma, die auch Cargo-Domizil betreibt, übrigens mit der Bahn, wo gesagt hat, das ist ein Irrsinn. Und das wird sich nie, ja, und wird sich nie rechnen. Ja. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, also, die Idee, oder, ich sage immer, also, nur schon die Vorstellung, dass da ein Lastwagen mit einem Behälter, auf Dings fährt, wo, auf Herkingen, und nachher wird es da irgendwo abgetan im Untergrund, und nachher fährt er auf die Etikette, und dann kommt es wieder rauf, und nachher kommt wieder ein Lastwagen, und führt das weiss nicht wo, her, auf die Etikette Ost, und das Ganze konkurriert mit dem Preis vom Lastwagen, der einfach von A nach B fährt. Oder? Ja. Aber da können noch zwei Umladen und zwei Lastwagen fahren dazu. Das kann nicht aufgehen.
Es ist zu kompliziert und es rendiert auch nicht.
Und vor allem sind die Distanzen viel zu klein. Ja. Oder? Das braucht riesige Distanzen, dass das überhaupt so kann rechnen kann. Ja.
Und das heisst, in grossen Ländern gängt dir das, weil dann tust du es einmal verladen und dann fährst du 1000 Kilometer und ladest es wieder aus.
Ich glaube nicht, dass sich solche Systeme werden durchsetzen, weil ein neues System aufzubauen ist so unglaublich teuer. Oder? Weil es ist ja mit nichts kompatibel. Oder? Man hat ja Analogien gemacht zu Grossstädten, Hongkong und Singapur. Natürlich dort, die Versorgung in der Stadt ist ein Thema. Oder? Und die muss neu organisiert werden. Gibt's übrigens auch technologische Ansätze, für die Versorgung effizienter zu organisieren, oder? Und dort kann ich mir das vorstellen. Aber nur wenn halt dort auch ein Platz ist, wo sagen wir, alle Warenhäuser, alles ist sehr eng im Raum. Aber bei uns, das ist der gleiche wie, übrigens, wir haben es schon ähnlich gehabt mit der Swissmeter, oder? Also, auch dort, ich muss einfach immer wieder sagen, ja Gott, Fritz Stutz, wir sind ein Ländchen mit 8 Millionen. Was habe ich jetzt gehört? Tokio ist 25, aber jetzt haben wir es schon 40 Millionen, oder? Im ganzen Umfeld. Und Osaka ist 20 Millionen. Das sind völlig andere Dimensionen. Und dort gibt es nichts Sättiges, oder?
Jetzt haben wir über ein paar Aspekte geredet, aber ich bin nicht sicher, ob wir über die wichtigsten geredet haben vom Buch. Gibt es noch Themen oder Kapitel, wo ganz wichtig sind, wenn man das als System anschaut? Wenn man über das Velo geredet, über das Auto, über den Güterverkehr, über Singapur als Vorbild. Also die Stadt ist ja schon noch interessant eigentlich.
Ja, das ist enorm
mit
interessant.
Intelligent.
Ja, ich habe einmal umgerechnet, wenn wir die gleiche Bevölkerung hätten wie Singapur, in unserer exklusiven Alpen, dann hat die Schweiz 250 Millionen Einwohner, oder?
Nein.
Einfach nur, dass man das Bild
von
macht.
Von der Dichte her.
Von der Dichte her, oder? Ja. Das ist klar, dass dort natürlich viel kommt. Auf der anderen Seite ist es ein autoritäres System, oder? Also, das Auto ist unglaublich teuer und so weiter. Aber am Abend nach der 7. ist die S-Bahn gratis. Also, es sind auch interessante
Ansätze. Ich weiss noch, ein Punkt ist mir aufgefallen, und der ist interessant. Du schreibst darüber, dass man viel mehr Preisrealismus
monetäre Anreize.
Ja, das heisst, die Bewegung von A nach B muss eigentlich, das, was ich zahle dafür, muss auch dem entsprechen, was das wirklich kostet. Das ist heute nicht der Fall.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen auf jeden Fall über monetäre Anreize reden. Oder? Ja. Eben wie jetzt zum Beispiel Singapur, finde ich noch interessant, am Abend nach der 7. gratis. Oder?
Ja.
Und das hat offenbar zu einer Verlagerung hat das geführt. Mhm. Oder?
Und der Tagtour, wenn man in die Stadt fährt, das gibt es ja in anderen Städten, dass man zum Beispiel auszahlen muss, so dass es sehr teuer ist.
Oder? Und jetzt, das ist ja für mich, ich habe mich da sehr auch intensiv auseinandergesetzt, das ist übrigens eines der grössten Trauerspiele in der Schweizer Politik, weil es jetzt schon 2015 einen Bericht gegeben über das.
Das ist das sogenannte Road Pricing.
Ja, Road Pricing, Mobility Pricing und so weiter, ja, monetäre Anreizsysteme gesehen, und schon dann,
dass wir es nochmal schnell erklären. Ja. Das bedeutet im Grunde genommen, dass du zum Beispiel, wenn viele Leute in die Stadt wollen und alle wollen mit einem 2-Tonnen SUV in die Stadt, dass es einfach sehr viel mehr kostet, als wenn du mit dem Velo in die Stadt
fährst. Wir haben zum Beispiel monetäre Anreizsysteme. Wir haben ja etwas, die LSVA.
Ja.
Oder? Wo ja eine geniale Idee war, oder? Dass man die Lastwagen besteuert, man ist gleichzeitig auf 40 Tonnen rauf, hat den Produktivitätsgewinn abgeschöpft und jetzt Und hat damit noch zum Teil mehr abfinanziert. Auch die, die vom Ausland durch die Schweiz durchfahren. Oder? Also, wir haben das natürlich, die monetären Anreizsysteme. Und der Bericht 2015, übrigens, wenn es gut geht, haben wir in 3-4 Jahren einen Pilotversuch, oder? Ja. Aber der hat schon gesagt, wir müssen zwingend, wenn wir etwas haben, so eine leistungsabhängige Abgabe für den PW. Weil, oder, wenn wir die fossilen Treibstoffe abschaffen, ist natürlich die ganze Finanzierung vom Strassensystem im Eimer.
Ja, das aber jetzt geht es ein bisschen schnell, genau. Also jetzt sind ja, wenn du Benzin zahlst, zahlst du eine höhere Steuer.
Man zahlt mit Strassen.
Mineralölsteuer.
Man zahlt mit Strassen. Das ist unser Finanzierungsmodell von der Strasse.
Genau.
Und jetzt tun wir gleichzeitig, oder? Tun wir E-Mobilität fördern. In Deutschland sogar mit Subventionen, oder? Mhm. Und tun damit eigentlich Steuersubstrat, das wir brauchen, schon nur für einen Unterhalt.
Das steht nachher nicht mehr. Ja.
Das schmilzt ab. Oder? Ja. Also wir müssen es ersetzen. Und schon der Bericht 2015 gesagt, es ist unabdingbar, dass wir eine Besteuerung machen vom Auto. Oder? Ja. Und zwar, und das ist auch einfach möglich mit den heutigen digitalen Möglichkeiten, einfach nach Fahrleistung. Oder? Und jetzt könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein degressives System ist, dass zum Beispiel eben die ersten 10 Kilometer teurer sind, oder? Als nachher.
Ja.
Damit man verhindert, dass einfach auf kurze Distanzen sollte. Also, ich denke, auch da gibt's sehr viele Möglichkeiten. Und nicht einfach teurer werden, sondern billiger werden, ist eben auch immer eine Option, oder?
Sehr gut. Am Schluss bleibt ja die Grundsatzfrage, wenn man, gut, du hast es gesagt, der Verkehrsinfarkt, wo damals die grossen Blätter in Deutschland beschrieben haben, ist bis jetzt nicht eingetreten. Du siehst in dem Fall durchaus optimistisch, dass es Lösungen gibt. Das heisst, dass wir irgendwann einfach zu viele Leute haben, in dem Land, wo das System überlastet, das ist kein Problem.
Nein, ich denke, es geht jetzt darum, wirklich eben das System intelligent zu gestalten. Ich habe übrigens auch am Schluss vom Kapitel jedes Verkehrsmittel einzeln behandelt, vom Auto steht, die Zukunft des Autos liegt in seinem klugen Gebrauch. Oder? Mhm. Und weil das Auto ist etwas Wunderbares.
Aber sagen wir, 10 Millionen Schweiz ist kein Problem für den Verkehr.
Da muss ich immer sagen, 10 Millionen Schweiz. Ich habe schon Mühe, wenn ich, oder, also Paris, London, also, ich weiss auch nicht, wo mir, oder, auch die totale...
Aber Benedikt, du bist ja Bergführer, diplomiert. Ja. Du gehst gerne in die Berge, du hast die Natur gerne. Ja. Wir müssen dir auch Sorge geben zu der Natur.
Ja, natürlich.
Irgendwo hat sich eine Grenze mit der Zahl der Leute.
Ich habe 10 Millionen auf das ganze Land, ist ja nichts verglichen. Aber wenn ich sehe, es gibt 33 Städte auf der Welt, die mehr als 10 Millionen Einwohner haben. Wir haben immerhin über 4000. Ich muss ja nicht in dieser Stadt leben, das geht ja nicht darum. Aber die Leute ziehen in diese Städte, das ist das Faktum. Und ich denke jedes Mal wieder, ich habe schon früher gedacht, wenn ich noch mit einem Bundesrat im Helikopter über das Land geflogen bin. Nein, es gibt, ich muss nur das Lausanner Hinterland, Freiburg, es gibt ja so viel, das ist doch auch ein Märchen, dass wir hier ein reines seidliches Gürtel haben. Der geht vielleicht von Alten, von Zahn, nachher natürlich Limmental und so weiter. Das ist auch klar. Aber daneben haben wir, also, das ist für mich überhaupt kein Problem. Aber wir müssen es intelligent organisieren. Und das ist möglich.
Danke vielmals, da machen wir einen Punkt. Und zwar ganz sicher, ich könnte ewig mit dir weiter diskutieren. Ich hoffe, wir machen es wieder einmal. Danke vielmals, das zum neuesten Buch von dir. Danke herzlich, dass du da gewesen bist, Benedikt Weber.
Merci, Reto.